ARD. Sprechen wir über Mord. Der Mörder im Haus. Tödliches Martyrium einer Familie. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und hallo Thomas Fischer, Mr. Strafrecht. Ein Rauchwarnmelder. Gerne auch Feuermelder genannt, wobei ja Rauch und Rauchgase im Brandfall meist die größere Gefahr sind. Thomas Fischer, müssen wir das Studio verlassen? Nein.
Ich glaube nicht.
Nein, eine kleine akustische Spielerei von mir. Brandmeisterin Sophia hat den Ton gleich wieder abgestellt, aber fiese Eingangsfrage von mir, Thomas Fischer. Anerkennen Sie den großen gesellschaftlichen Wert dieser Melder und der entsprechenden Einbaupflichten oder sind Sie genervt? Montieren Sie ab und vergessen Sie den Batteriewechsel.
Ersteres ja, letzteres nein. Obwohl ich auch schon mal durch zu scharfes Anbraten eines Steaks dafür gesorgt habe, dass hier Feuerwehr anrückte, weil meine Rauchmelder daheim unmittelbar mit dieser Notrufzentrale verbunden sind.
Oha!
So, und die Jungs durften ließen sich dann auch nicht mehr stoppen.
Die Jungs durften dann aber das Fleisch essen, oder?
Nein, die wurden an der Haustür dann freundlich begrüßt und gleich wieder nach Hause geschickt. Kam aber mit einem großen Löschzug an.
Und gab es eine Rechnung hinterher?
Nein, beim ersten Mal, glaube ich, darf man das noch einmal.
Einmal hat man gut. Meine bizarrste Erfahrung mit einem Rauchwarnmelder war ein Feuerwehreinsatz, den ich live mitbekommen habe. Habe ich das hier schon mal erzählt? Bin nicht ganz sicher. Es war jedenfalls kurz vor dem Silvesterabend, schon leicht dämmerig, und die Feuerwehr drang in eine deutlich sichtbar verqualmte Wohnung ein, in der die Melder wild piepsten. Sah wirklich abenteuerlich aus. Also die Scheinwerfer der Feuerwehr, die da so durch die Wohnung funzelten. Eine Katze wurde gerettet, die Bewohner waren nicht zu Hause und der Grund war Katzenpisse. Ich muss es so deutlich sagen. Offenbar hatte sich die Katze in einen größeren Blumenkübel mit Hydrokultur und irgendwelchen Düngerpellets entleert und durch die Wunder der Chemie entstand so viel Qualm, dass der Rauchwarnmelder auslöst. Etwas für die Rubrik nicht nachmachen. Ein Rauchwarnmelder wird in unserem heutigen Fall jedenfalls eine zentrale Rolle spielen. Das ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Und zwar in der Standardbesetzung in der Rolle als Lebensretter für zwei Buben, die sonst Mordopfer 3 und 4 in unserem heutigen Fall geworden wären. Hören wir rein, worum es geht.
Kurz vor Weihnachten soll er in das Haus der Familie eingedrungen sein.
Die beiden 13 und 14 Jahre alten Söhne mussten 4 Tage lang mit der Leiche ihres Vaters und dem Mörder in einem Haus leben.
Sagte er, mein Papa ist tot. Da ist ein Mann bei uns, der hat dem Papa den Mund zugeklebt. Und meine Mutter ist auch beim Papa in dem Wohnzimmer. Die ist gefesselt.
Es handelt sich hier um zweifachen Mord. Es handelt sich um zweifachen Mordversuch, besonders schwere Brandstiftung und um Freiheitsberaubung in einem besonders schweren Fall.
Ich hab's bis heute noch nicht verkraftet.
Der Angeklagte, der aus Berlin stammt, hat das Urteil übrigens in einem bordeauxroten Trainingsanzug entgegengenommen. Im Jahr 2011, das spielt unser Fall, auch für einen Berliner nicht zwingend die übliche Bekleidung. Aber üblich ist in diesem Fall ohnehin nicht die richtige Kategorie. Isabel de May fasst uns den Fall zusammen.
Dass sie die Affäre beendet und sich für ihren Ehemann entschieden hat, akzeptiert Uwe R. nicht. Am 15. Dezember 2010 dringt der 41-jährige Mann aus Berlin in das Haus der Familie im rheinland-pfälzischen Diez ein. Er hat eine Schrotflinte und K.O.-Tropfen dabei. Ob er wirklich denkt, die Frau so wieder für sich gewinnen zu können, weiß nur er selbst. Für sie und ihre Familie beginnt ein tagelanges Martyrium. Am Ende ist das Ehepaar tot. Die beiden Söhne, 13 und 14 Jahre alt, können sich retten. Uwe R. tötet erst den Familienvater. Er fesselt den 58-Jährigen, flößt ihm K.O.-Tropfen ein, verschließt seine Atemwege und lässt ihn ersticken. Die Mutter und ihre Söhne hält er weitere Tage gefangen. Am Abend des 20. Dezember zwingt er die Jungen, Schlaftabletten zu nehmen. Der 41 Jahre alten Frau verabreicht er eine tödliche Dosis K.O.-Tropfen. Dann versucht er, das Haus der Familie in Brand zu setzen. Die Frau stirbt an einer Rauchgasvergiftung. Ihr jüngster Sohn wird durch den Alarm der Rauchmelder geweckt. Er kann sich und seinem Bruder das Leben retten und sucht Hilfe bei den Nachbarn. Die Polizei nimmt Uwe R. in der Nähe des Tatortes fest. Im Kofferraum des Autos liegt die Schrotflinte. Vor Gericht behauptet er, die Frau habe ihren Ehemann die Treppe hinuntergestoßen und Uwe R. gebeten, vor den Kindern die Schuld für den Tod ihres Mannes auf sich zu nehmen. Dann habe sie gewollt, dass er sie fessle. Die Staatsanwaltschaft nennt seine Darstellung eine Verhöhnung der Opfer. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe wegen Mordes und Mordversuchs jeweils in 2 Fällen und weiterer Delikte. Die Verteidigung beantragt eine Freiheitsstrafe von weniger als 4 Jahren, lediglich wegen Freiheitsberaubung und Beihilfe zum Totschlag. Am 5. August 2011 verurteilt das Landgericht Koblenz Uwe R. unter anderem wegen zweifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft. Die Richter stellen die besondere Schwere seiner Schuld fest. Nach Überzeugung des Gerichts wollte Uwe R. auch die beiden Kinder töten.
Thomas Fischer, klingelt da was bei Ihnen in Anbetracht des Falles? Ich winke mit dem Zaunfall, Sie haben an der Revisionsentscheidung des BGH mitgewirkt, wie mir scheint.
Nein, das weiß ich nicht mehr. Wenn das 2011 war, 13 Jahre.
Der Name Fischer stand unter dem Revisionsurteil. Der Bundesgerichtshof hat am 14. März 2012 entschieden, dass der Schuldspruch lediglich minimal im Hinblick auf das verwirklichte Brandstiftungsdelikt zu ändern ist, das Urteil des Landgerichtes Koblenz aber im Wesentlichen Bestand hat. Wo fangen wir an? Wollen wir uns mit der familiären Situation dieses zurückgewiesenen Liebhabers beschäftigen? Gucken wir uns die Konstellation dieses wirklichen Quälens und dieses darauf Wartens, dass die Frau es noch versteht, nachdem der erste Mord passiert ist, an. Was wäre Ihr Vorschlag?
Ach, da richte ich mich ganz nach Ihnen.
Dann fangen wir doch vielleicht wirklich mit der familiären Situation an. Ist es ein klassischer Mord, in dem der Ex-Partner einfach nicht akzeptiert, dass es vorbei ist? Wirkt ja nur auf den ersten Blick so, finde ich, oder? Weil das, was dann passiert, ist ja schon wirklich Quälerei auf höchstem Niveau.
Ja, es ist ja auch irgendwie bizarr. Diese üblichen abgewiesenen Liebesleute töten dann gelegentlich mal, wenn es zu solchen Verbrechen kommt, das Objekt ihrer Begierde oder nur deren Ehemann. Aber jetzt eine solche bizarre Tat ist ja auch eigentlich motivatorisch schwer vorstellbar, es sei denn, es ist insgesamt so ein Rachefeldzug. Das könnte man sich vorstellen.
Aber er scheint ja am Anfang geglaubt zu haben, dass wenn er den Nebenbuhler tötet, dass die Frau das dann schon verstehen wird, dass sie dann schon irgendwie sehen wird, der ist jetzt nicht mehr da und dann ist er ja der Erwählte. Schon das ist ja eigentlich reichlich bizarr. Und dann funktioniert das über eine längere Zeit nicht, über mehrere Tage nicht, unter der die ganze restliche Familie, also Mutter und die beiden Söhne, in einer permanenten Bedrohungssituation stehen und dann versucht er, alle zu töten.
So habe ich es auch gelesen und hatte auch den Eindruck, dass er am Anfang noch versucht hat, sie zu überreden, jetzt dann mit ihnen zusammenzuleben. Aber es ist natürlich eine fernliegende Vorstellung eigentlich nicht.
Wie sich das alles damals zugetragen hat, das hat meine Kollegin SWR-Reporterin Katrin Hangen berichtet. Sie war bei dem Prozess dabei und fasst noch einmal zusammen, was geschah.
Der Angeklagte blickt nur selten auf. Auch wenn er spricht, schaut er unter sich. Er gibt zu, eine Affäre mit der Ehefrau gehabt zu haben. Staatsanwalt Markus Necknick geht davon aus, dass der Angeklagte versucht hat, die Frau wieder zurückzugewinnen, ihren Mann aus dem Weg räumen wollte und ihn deshalb mit einer Chemikalie vergiftete.
Das führte dann hier in der Situation dazu, dass nach Beseitigung des Vaters er über mehrere Tage mit der Familie ein nach außen hin normales Familienleben vortäuschte, wobei die Familienangehörigen permanent unter Bedrohung standen, auch zeitweise gefesselt waren bzw. betäubenden Substanzen ausgesetzt waren.
Außerdem soll der Angeklagte mit einer Schrotflinte bewaffnet gewesen sein. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Söhne haben laut Anklage das Ganze hautnah miterleben müssen. Am vierten Tag habe der Mann einsehen müssen, so der Staatsanwalt, dass eine neue Beziehung mit der Mutter nicht möglich sei. Dann habe er den Entschluss gefasst, die Frau und ihre beiden Söhne zu töten. Zuerst soll er den Jungen Schlaftabletten gegeben und dann ihre Mutter vergewaltigt und mit einer Droge betäubt haben.
Danach ist er, so die Spurenlage, dazu übergegangen, das Haus in Brand zu stecken, da sein Plan mutmaßlich war, dass hier sämtliche Beteiligten zu Tode kommen und sämtliche Spuren beseitigt werden sollten. Er hat sich dann vom Ort des Geschehens entfernt.
Die beiden Jungen wurden durch den Alarm des Rauchmelders wach und konnten sich retten. Ihre Mutter starb an einer Rauchgasvergiftung.
Wenn wir uns das so jetzt nochmal anhören, kommt man doch eigentlich zwangsläufig dahin zu sagen, eigentlich ein völlig missratener Plan von Anfang bis Ende. Er wollte um jeden Preis die Frau wieder erreichen und versteht eigentlich zu keinem Zeitpunkt, dass es vollkommen chancenlos ist, oder?
So scheint es mir auch, ja. Also es ist natürlich nicht meine oder unsere Aufgabe, jetzt einen besseren Plan zu entwickeln. Aber wenn man die Geschichte so hört, fällt dann schon auf, dass man das wahrscheinlich auch schlauer hätte anfangen können.
Verstehen können, dass es keinen Sinn hat.
Ja, man hätte natürlich am sinnvollsten diesen ganzen Plan überhaupt nicht gefasst. Aber jetzt den Nebenbuhler, den angeblichen oder vermeintlichen Nebenbuhler und den Ehemann jetzt sozusagen vor den Augen der Familie zu töten und dann zu sagen, jetzt bin ich da, jetzt seid froh und jetzt gebe ich ja den Papa, das ist natürlich, sagen wir mal, von vornherein höchst unwahrscheinlich.
Eine höchst archaische Vorstellung, dass
das klappen könnte,
ja. Zu sagen, so wie im Tierreich, ja, der Anführer der Horde wird gemeuchelt und jetzt bin ich der neue Chef.
Also er müsste ja dann irgendeinen Plan für das zukünftige Leben gehabt haben. Also wie sich zum Beispiel die beiden Söhne jetzt dann weiterhin verhalten sollten. Ist ja nicht zu erwarten, dass sie dann sagen, okay, das mit dem Papa, das vergessen wir jetzt mal.
Ja, wenn wir uns vielleicht den beiden Söhnen mal zuwenden. Die sind als Zeugen vor Gericht aufgetreten. Sie haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Der Angeklagte musste den Gerichtssaal verlassen. Die Kinder waren dann einzeln jeweils im Gerichtssaal und der Angeklagte konnte von einem anderen Saal aus zuhören. Stelle ich mir ausgesprochen schwierig vor, auch für das Gericht so eine Befragung durchzuführen, oder? Weil also das Thema ist ja maximal furchtbar für die Kinder, extrem emotional. Dann ist es diese Situation im Gerichtssaal. Wie kann man als Richter damit umgehen? Wie kann man so eine Befragung möglichst so gestalten, dass da was Sinnvolles bei rauskommt?
Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Man braucht da vielleicht ein bisschen Erfahrung und Einfühlungsvermögen natürlich sowieso. Aber das hängt ja ganz von der Person des jeweiligen kindlichen Zeugen ab. Diese beiden Kinder waren ja nicht mehr so jung. Die waren ja zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung mindestens 13 oder 14, vielleicht schon sogar ein bisschen älter dann schon. Das ist jetzt ja nicht so schwierig, dann auch auf einer, sagen wir mal, rationalen Ebene mit so einem jungen Menschen zu sprechen. Außerdem kann man natürlich insgesamt die Situation etwas auflockern. Man kann also zum Beispiel sagen, jetzt die Befragung macht jetzt nur der Vorsitzende und die anderen Beteiligten halten sich zurück beispielsweise, oder Fragen der Verteidigung sollen über den Vorsitzenden gestellt werden, damit da nicht so eine konfrontative Situation entsteht. Aber das kommt natürlich auch ganz auf die Situation an und auf die Gesamtstimmung des Verfahrens, nicht? Also bei ganz kleinen Kindern ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da kann man auch Formen wählen, die das etwas entspannen, nicht? Also da muss ja jetzt auch nicht der Vorsitzende da oben in seiner schwarzen drohenden Robe da über dem Kind sitzen. Und
genau, das habe ich mich gerade gefragt. Also Kinderärzte zum Beispiel machen es ja auch so, dass sie nicht im weißen Kittel möglichst auf das Kind losrennen, sondern ganz normale, vielleicht auch sogar extrem auffällig bunte Kleidung anhaben, damit das irgendwie alles netter ist. Macht der Richter das? Oder kann ein Richter das machen,
die Robe ablegen? Man kann schon die Robe natürlich ausziehen. Ja. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch immer drauf an. Es ist nicht immer so, denke ich, auch erfahrungsgemäß, dass die Auflösung dieser, sagen wir mal, sehr formellen gerichtlichen Situation jetzt zwingend entlastend und entspannend ist. Es ist nicht zwingend der Fall. Manchmal ist es ja auch, kann es jedenfalls so sein, dass eine solche freundliche, distanzierte Haltung, die aber die Bedeutung der Sache schon noch im Blick hat, dass die durchaus förderlich ist. Und nicht jedes Kind oder nicht jeder Jugendliche natürlich hat jetzt größte Angst, jetzt nur vor dem Richter. Ja, weil es geht natürlich nicht darum, jetzt so einen kindlichen Zeugen da zusammenzuputzen und vor schrecklichen Strafen zu warnen, falls er die Unwahrheit sagt. Aber man kann natürlich schon als Richter sagen, ja, ist ja klar, worum es jetzt hier geht und das ist ja alles eine schreckliche Sache und jetzt erzähl halt mal. Ja. Und wir, die Richter, wir hören uns das jetzt an. Das kennst du ja aus dem Fernsehen. Und sag halt alles, was du noch weißt, und wenn du es nicht mehr weißt, dann ist es auch gut. Ja. Also nicht zwingend ist es so, dass Kinder allein schon durch die bloße Situation vor Gericht zu sein jetzt gehindert sind, die Wahrheit zu sagen oder extrem eingeschüchtert sind. Das sind natürlich solche Vorstellungen, die da teilweise auch dann bei der Vernehmung von Kindern eine große Rolle spielen. Dass also beispielsweise die Ansicht besteht, das habe ich schon immer etwas kritisch gesehen, Kinder sollten möglichst überhaupt nicht vor Gericht aussagen müssen, sondern alles sollte irgendwie entweder nur mittelbar eingeführt werden oder gar nicht erhoben werden. Also größte mildernde Umstände werden Angeklagten zugebilligt, wenn gesagt wird, ja, er hat alles gestanden und so dem Kind die Aussage vor Gericht erspart, beispielsweise bei Sexualstraftaten gegen Kinder. Das kann natürlich gut so sein, ja, dass ein Kind sich da sehr fürchtet oder sehr stark davon betroffen ist, so eine Tat nochmal zu schildern. Aber es muss nicht zwingend so sein. Und manchmal, wenn man auch die Akten so sich anschaut von solchen Verfahren, dann sieht man, das Kind ist zunächst mal vernommen worden von einer oder zwei Polizeibeamten oder Beamtinnen. Dann ist befragt worden von einem Rechtsanwalt, der die Nebenklage vertreten hat. Dann ist es vernommen worden von einer Psychologin. Dann ist es vernommen worden von einer Staatsanwältin. Und vielfach muss das Kind alles erzählen. Und dann soll aber das Gericht, das über die ganze Sache entscheidet, soll aber das Kind nicht vernehmen, sondern das wird dann aufgezeichnet und vorgespielt. Das halte ich manchmal für nicht zwingend sinnvoll. Ich glaube, man kann eine Situation so stark entspannen, nicht immer natürlich, aber so stark entspannen, dass auch eine Vernehmung eines geschädigten Kindes oder eines von einer Tat besonders betroffenen Kindes sinnvoll ist und auch für das Kind möglicherweise eine Bedeutung hat, jetzt auch nochmal dem Gericht, dessen Rolle und Bedeutung es erkennt, zu vermitteln, was es empfunden hat, wie es die Tat erlebt hat und wie es damit jetzt umgeht. Auch das kann ja eine stabilisierende Wirkung haben.
Und auch verstehen, dass der Täter gerade dabei ist, eine Strafe zu bekommen, kann ich mir...
Genau, das meine ich, ja. Und man muss nicht zwingend davon ausgehen, dass man unbedingt verhindern muss, dass das Kind nochmal über die Sache spricht. Ist ja auch psychologisch, sagen wir mal, drängt sich nicht auf, unbedingt. Das kann so sein, sagen wir mal, bei massiven Traumatisierungen. Aber nicht jedes Kind ist ja von jedem Ereignis, auch von schädigenden Ereignis, immer gleich schwerst traumatisiert. Das wird auch häufig unterstellt, stimmt aber häufig auch nicht.
Ein anderes Argument gegen die Vernehmung von Kindern und jungen Jugendlichen als Zeugen ist, dass sie möglicherweise in der Erwartungshaltung, in der sie sich fühlen, Dinge dazu erfinden oder sich schlussfolgernd da was zusammenbasteln? Wie sehen Sie das?
Ja, das kann natürlich sein, aber das ist eine Frage der Beweiswürdigung. Und die stellt sich ja nicht anders, als wenn man das Kind jetzt nur mittelbar vernimmt oder nur eine Videoaufzeichnung einer polizeilichen Vernehmung darstellt. Also das Problem ist immer dasselbe. Und das kann man, sollte man halbwegs in den Griff kriegen, wenn man in der Position ist, solche Vernehmungen durchzuführen. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal in einem Mordprozess gegen eine Mutter, die versucht hat, ihre beiden Kinder zu töten und hat ein zweijähriges Kind getötet und der Fünfjährige hat überlebt. Und im Verfahren gegen die Mutter habe ich den Fünfjährigen dann vernommen. Es war eine der eindrucksvollsten Vernehmungen, an die ich mich überhaupt erinnere. Also ein ernsthafter kleiner Junge, der sehr berührt, aber sehr gefasst und sehr genau geschildert hat, wie seine Mutter versucht hat, ihn umzubringen. Und wie er da mit seinem dann schon toten zweijährigen Bruder die ganze Nacht in der Wohnung eingesperrt war. Die Mutter war weggegangen, um sich ein Alibi zu besorgen. Sie war in der Disco. Und er ist nicht gestorben an dem Gift, das sie ihm gegeben hatte. Er hatte aber starke Schmerzen, weil es halt so ein spezielles Gift war. Und kam nicht aus der Wohnung raus. Hat die ganze Nacht Angst gehabt, geweint, Schmerzen gehabt und so weiter. Und dann ist die Mutter nach Hause gekommen, morgens um 5 oder was, hat gemerkt, dass er nicht tot war, hat sich nochmal hingelegt, hat nochmal ein paar Stündchen geschlafen nach der anstrengenden Nacht und hat gewartet, dass er stirbt. Und als er dann um 9 Uhr immer noch nicht gestorben war, hat sie gesagt, jetzt kann ich es ja nicht mehr länger aufschieben, jetzt muss ich ja mal irgendwann sagen, ich habe nach meinen Kindern geschaut. Und dann ist sie zu den Nachbarn gelaufen und hat gesagt, da ist irgendwas mit den Kindern. Also gut, jedenfalls war die Vernehmung dieses Jungen erstens sehr förderlich. Sie hat jetzt nicht zwingend die Tat an sich aufgeklärt, aber die Umstände der Tat. Und die war auch sehr eindrucksvoll und es war meines Erachtens auch ein gelungenes und ganz gutes Beispiel dafür, dass Vernehmungen auch von kleinen Kindern durchaus sinnvoll sein können. Ich hatte auch den Eindruck, dass ihn das nicht zusätzlich jetzt geschädigt oder verängstigt oder irritiert oder gestört hat, sondern dass er auch irgendwie die Sache ein bisschen damit für sich auf die Reihe gekriegt hat.
Sind Sie dem Jungen jemals noch begegnet?
Nein.
Im Rahmen Strafvollstreckung oder nein? Was hat es für ein Urteil gegeben gegen die Mutter?
Die haben wir zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Mord und versuchter Mord. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, man kann das schon machen mit der Vernehmung der Kinder, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Wie kommen Sie denn zu der Erfahrung?
Na, nur durchs Tun. Anders geht's ja nicht. Irgendwann ist es das erste Mal. Und dann lernt man entweder aus Fehlern, die man hoffentlich nicht macht, oder man macht sie und lernt daraus. oder es gelingt eine zu vermeiden und sich da halbwegs drauf einzustellen. Aber es ist natürlich eine Situation, mit der man auch als Richter dann irgendwann mal erstmals konfrontiert ist und mit der man dann halt umgehen muss.
Und für die es Hilfe gibt, Kurse, Bücher, oder ist man wirklich reingeworfen? Darüber haben wir ja schon öfters gesprochen, dass es Situationen im Leben von jungen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern gibt, dass man mit Sachverhalten, mit Dingen konfrontiert ist, auf die es möglicherweise gar keine Vorbereitung gegeben hat.
Ja, das ist so. Also letztendlich ist man immer hineingeworfen. Es gibt natürlich irgendwelche Anleitungen, aber die sind nicht, sagen wir, justizintern verbreitet. Ja, das wäre ein persönliches Engagement, jetzt zu sagen, jetzt kaufe ich mir mal irgendein Buch, die Befragung von kindlichen Zeugen oder sowas. Und da steht dann natürlich auch nicht viel mehr drin als solche allgemeinen Ratschläge, man solle eine entspannte Situation herstellen und ins Kind nicht anschreien und ähnliches, was sich also eigentlich von selbst versteht. Und je nachdem, ob man und wie man mit Kindern umgehen kann, es gibt ja Menschen, die können nur ganz schwer mit Kindern umgehen, können sich darauf nicht einstellen und haben immer so eine autoritativ auftretende, steife Haltung, weil man ja auch als Richter dann in so einer Situation auch selber wieder Gegenstand der Beobachtung ist. Ja, da sitzt man ja dann, wenn Zuschauer da sind sowieso, aber auch wenn nur die Verfahrensbeteiligten da sind, achten ja alle darauf, was der Richter oder die Richterin da jetzt macht, wie die fragt, wie die sich darstellt. Auch das ist eine Situation, die da auch mal mit reinspielt.
Jetzt haben wir gehört, in diesem Fall ist es so gewesen, die Kinder sind im Gerichtssaal gewesen, der Angeklagte musste von draußen das Ganze verfolgen. Es gibt ja häufig auch die umgekehrte Situation. Zeugen sind aus welchen Gründen auch immer zugeschaltet, weil sie weit weg sind, weil sie gefährdet sind, weil ihnen nicht zuzumuten ist, mit dem Angeklagten in einem Raum zu sein. Wonach richtet sich das dann jetzt? Wer gehen muss, entscheidet der Vorsitzende oder wie läuft es?
Das entscheidet zunächst der Vorsitzende und auf Beschwerde entscheidet es dann das ganze Gericht durch Beschluss, also wenn Widerspruch erhoben wird. Aber im Prinzip entscheidet es zunächst mal der Vorsitzende, das ist eine verfahrensleitende Verfügung. Und wenn der Angeklagte von der Verhandlung zeitweise ausgeschlossen wird, das muss immer die Kammer entscheiden. Also das ganze Gericht entscheiden. Und das geht ja nur unter bestimmten Bedingungen. Beispielsweise, wenn zu erwarten ist, dass ein Zeuge nicht oder nicht die Wahrheit sagen wird, in Anwesenheit des Angeklagten, kann man den Angeklagten entfernen. Es würde auch ohne Videovernehmung gehen. Dadurch, dass jetzt bei vielen, fast allen Gerichten, jedenfalls bei den Landgerichten, die technische Möglichkeit besteht, das per Video in den Verhandlungssaal direkt zu übertragen, ist das einfacher geworden im Prinzip, ja, wenn es funktioniert. Und das tut es ja meistens.
Manchmal, einigen wir uns auf manchmal.
Ja, ja. In den Anfängen hat es häufig mal nicht geklappt. Ja. Oder wenn weit entfernte Zeugen an fremden Orten vernommen werden, dann muss es auf beiden Seiten funktionieren. Das ist auch nicht immer der Fall. Oder der Zeuge, zum Beispiel ein kindlicher Zeuge, wird in einem Nebenraum von einem Richter vernommen. Und das wird dann in den Verhandlungssaal für die anderen Beteiligten übertragen. Das ist so ein klassischer Fall, wo man sich dann mit dem Kind also halt an den Tisch setzt, natürlich die Robe auszieht und eine eher entspannte Atmosphäre herstellt. Mhm. Wobei das auch nicht zu entspannt sein darf, ist ja auch klar. Ja. Auch einem Siebenjährigen oder einem Neunjährigen muss man schon auch irgendwie noch klar machen, dass da was Bedeutendes ist und dass man nicht einfach irgendwie nur so ein lieber Onkel ist, mit dem man mal so schwätzt, wie es gerade kommt. Das gelingt aber in der Regel.
Was spricht für welche Variante, den Angeklagten rauszuschicken oder den Zeugen rauszuschicken? Klar ist, für die Kammer ist es wahrscheinlich interessanter, den Zeugen so unmittelbar wie möglich zu erleben, wobei ja auch die Reaktion des Angeklagten nicht uninteressant sein kann.
Also es geht im Prinzip um das Wohl des Zeugen oder der Zeugin, unter Wahrung und Beachtung der Rechte des Angeklagten. So ist ja die Konstellation. Wenn man den Eindruck hat, dass zum Beispiel nur die Anwesenheit des Angeklagten den Zeugen in seiner Aussagefähigkeit einschränkt, würde das dafür sprechen, den Angeklagten aus dem Gerichtssaal zu entfernen. Wenn man den Eindruck hat, dass die Gerichtssaalatmosphäre selbst mit den anderen Beteiligten, mit den Beisitzern und Schöffen, Staatsanwalt, Verteidigern und so weiter, vielleicht noch Sachverständige, dass diese Gesamtkonstellation, dieses Setting da in dem Gerichtssaal mit der erhöhten Sitzposition der Richter und anderen den Zeugen besonders einschüchtert oder verstört oder ängstigt, dann würde es dafür sprechen, das Kind nicht im Gerichtssaal selbst zu vernehmen, sondern im nahen Nebenraum.
Wenn wir dem folgen, kann man daraus dann ja den Schluss ziehen, dass die beiden Söhne in der Situation als vergleichsweise stabil und bereit, sich dem zu stellen, angesehen worden sind. Es hat dann nach dem Urteil noch eine ganz interessante Situation gegeben, dass nämlich der Angeklagte aus Gründen, die sich mir jetzt irgendwie auch nicht so richtig aufgedrängt haben, nicht irgendwie heimatnah zu seiner Heimat Berlin in Strafhaft kam, sondern in Dietz, wo das Ganze ja spielt, geblieben ist. Da ist auch eine größere Justizvollzugsanstalt. Die Großmutter als Nebenklägerin im Prozess hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, kann doch nicht wahr sein, dass der hier so physisch nah noch bei uns ist. Kann doch nicht sein, dass der bei uns immer noch in der Gegend ist. Er hat die Eltern getötet, hat aber nichts gebracht. Erst als der Täter selber gesagt hat, ich will in Richtung Berlin verlegt werden, ist er auch dahin verlegt worden. Ungewöhnlich, oder? Eigentlich ist doch heimatnahe Strafhaft schon so eine Regel und ihn da in Dietz zu lassen, hat mich gewundert.
Ja, kann ich jetzt also ehrlich gesagt schwer was dazu sagen, was die Vollstreckungsfrage selbst betrifft. Also, dass jetzt Hinterbliebene, geschädigte Nebenkläger jetzt
Ansprüche geltend machen, ist auch irgendwie schwierig.
Ja. Ein Grundrecht oder auch nur ein moralisches Recht haben zu sagen, ja, ich will aber, dass in der und der Anstalt jetzt die Strafe vollzogen wird, das würde
ich... Ja, ich glaube, es ging eher darum, in der nicht, also nicht...
Ja, das meine ich aber, ja. Es ist, dass die über den Vollstreckungsort, sagen wir mal so, mitbestimmen können, das scheint mir jetzt nicht besonders zwingend und ich kann es mir schon vorstellen, aber... Es ist ja nicht so, dass dadurch jetzt eine besondere Bedrohung entsteht. Aber ich will mich da in die Psyche von der armen Mutter jetzt auch nicht kritisch reinversetzen. Also kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht.
Ja, anderer Punkt noch war der Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung, ist nicht ausgesprochen worden. Die Nebenklage hat da sehr, aus finde ich nachvollziehbaren Gründen, sehr dafür gekämpft, dass es getan wird. Über die Voraussetzungen haben wir in diesem Podcast schon oft gesprochen. Hier natürlich von außen auch wieder nicht ganz einfach was dazu zu sagen. Ich habe mich nur gefragt, wir haben ja bei der Sicherungsverwahrung öfter schon gesprochen, dass ein wesentlicher Punkt ja ist, die Frage, ist es denn wiederholt, dass eine Tat passiert? Und hier haben wir ja die Situation, dass die beiden Tötungsdelikte ja schon einige Tage auseinander liegen. Klar, das ist immer noch ein Verfahren. Es gab, soweit wir wissen, kein Kapitalverfahren vorher gegen den Angeklagten. Aber wäre das nicht eigentlich echt ein ganz guter Grund gewesen zu sagen, es ist nicht nur die eine Situation, in der er völlig entglitten ist, sondern dann ist das ganze Martyrium mit den Buben, dann ist das zweite Tötungsdelikt und der Mordversuch an den Kindern. Also ich hätte mich jetzt nicht so schwer getan, mir da eine Sicherungsverwahrung vorzustellen.
Na, also da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Wichtigste Voraussetzung für die Anordnung der Sicherungsverwahrung ist ja das Vorliegen eines Hangs zu schweren Straftaten. Und diesen Hang muss man irgendwie begründen. Und jetzt den Hang daraus zu nehmen, dass er jetzt den einen und dann die anderen erst später tötet oder zu töten versucht, würde ich in diesem Fall für sehr gewagt halten. Weil es sich ja um ein einheitliches, auch fast einheitlich motiviertes Gesamtgeschehen handelt. Man könnte das natürlich annehmen, das würde sich gerade so aufdrängen, wenn man feststellen würde, er hat schon frühere Freundinnen von sich dann immer irgendwie versucht, durch Gewalttaten wiederzugewinnen oder nicht zu verlieren oder ist gewalttätig gegen deren neue Freund oder Ehegatten vorgegangen. Das würde natürlich dafür sprechen, dass man sagt, der hat einen Hang zu schweren Gewalttaten in bestimmten Situationen. Aber hier ist ja auch, mir ist darüber nichts anderes bekannt, auch über eventuelle Vorstrafen ist nichts bekannt. Und dass man jetzt aus dieser schrägen und verwerflichen und auch bizarren Motivation insgesamt schließt, er hat einen Hang dazu, schwere Gewalttaten zu begehen, auch nach 15 oder 18 Jahren. Das wäre schon weit hergeholt und es drängt sich, finde ich, auch nicht in einem solchen Maße auf, dass die Kammer hier daran Zweifel haben musste. Das wäre ja die Voraussetzung, die Anordnung einer Sicherungsverwahrung vorzubehalten. Da müsste man sagen, ja, wir wissen nicht ganz genau, ob er einen Hang hat oder nicht, aber vorsichtshalber entscheiden wir mal darüber, wenn es soweit ist. Das hat die Kammer hier offensichtlich auch nicht getan.
Mir geht es halt um die Tage dazwischen, diese Tage, in denen die Frau ja die Chance hat, sich quasi zu bewähren, sage ich jetzt mal ganz zynisch aus seiner Perspektive. Völlig unstrittig ist ja, denke ich, es sind unabhängig voneinander zu bewertende Taten. Erst der Mord an dem Ehemann, dann Tage später das restliche Tatgeschehen. Ja, aber für den Hang reicht es noch nicht.
Ja, ich würde es nicht für naheliegend halten, sagen wir so. Spontan wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen, auf die Frage, um das so auszudrücken. Ja. Und es ist natürlich klar, das sind unterschiedliche, in Tatmehrheit stehende Taten. Aber es ist eine doch überwölbende Motivationslage dahinter. Er will diese in Anführungszeichen gescheiterte Beziehung oder die Nichtbeziehung will er insgesamt jetzt gewalttätig lösen. Und das verbindet ja die Taten alle miteinander. Und jetzt schon daraus einen Hang abzuleiten, solche Taten zu begehen, würde ich für gewagt halten.
Ja.
Außerdem hat er ja lebenslang mit besonders schwerer Schuld gekriegt. Also da steht ja mal, sagen wir, die nächsten 25 Jahre dann auch die Frage der nachträglichen Sicherungsverwahrung nicht an.
Sowieso nicht an, ja. Schauen wir uns doch nochmal das Fanal der ganzen Geschichte an. Da haben wir dann den Mord an der Mutter der Kinder, den Mordversuch an den beiden Jungen und wir haben die Brandstiftung. Brandstiftungsdelikte, glaube ich, der Albtraum eines jeden Studenten der Rechtswissenschaft. In der Praxis aber auch nicht ohne Tücke, oder? Ist ja auch bezeichnend, dass der BGH in diesem Urteil etwas an der Brandstiftung zu monieren hatte, auch wenn wir gerade nicht genau sagen können, was. Aber die Brandstiftung.
Nein, das weiß ich auch nicht mehr, was wir damals moniert haben. Könnte ja sein, irgendwas an der Tenorierung vielleicht oder so. Ja. Aber das war eine schwere Brandstiftung.
Stichworte sind Wohngebäude für Menschen.
Ja, aber das war ja, ist ja alles nicht streitig. Studenten werden immer mit solchen Mischgebäuden gequält, wo dann in der Garage Feuer gelegt wird. Und die Garage ist im Haus eingebaut. Gehört es zum Wohnhaus oder gehört es nicht zur Wohnung? Und da gibt's viele schöne Konstellationen, die man sich da ausdenken kann, die auch in der Praxis vorkommen. Und die Reform der Brandstiftungsdelikte im Jahr 1998 hat schon zu einigen, sagen wir mal, erörterungswürdigen Schwierigkeiten geführt, die immer wieder problematisch sein können.
Man darf das Delikt, glaube ich, auch nicht unterschätzen, so in der Praxis, oder? Es gibt ziemlich schnell ziemlich hohe Strafen.
Brandstiftung ist ein Verbrechen, das mit, muss man sagen, sehr hohen Strafen bedroht ist, weil halt Brandstiftung ganz besonders gefährlich ist. Ein Tatmittel, das blitzschnell außer Kontrolle gerät und dann geeignet ist, eine größere Anzahl von Menschen mit dem Tode zu bedrohen. Ja, also das geht ja ganz schnell. Ein Feuer, das außer Kontrolle geraten ist oder außer Kontrolle gerät oder nicht schnell genug gelöscht werden kann, greift auf andere Gebäude, auf Nachbargebäude und Ähnliches über. Und das ist hochgradig gefährlich. Also es gibt ja immer wieder Fälle, in denen Menschen ihre Wohnung anzünden oder Gegenstände in ihrer Wohnung und plötzlich brennt das ganze Haus und oben wohnen noch 5 Mietparteien, die dann mit Mühe und Not noch ihr Leben retten können.
Jetzt ist dieses Argument aber dieser großen Gemeingefahr durch eine Brandstiftung ganz sicher früher, vor vielen Jahrzehnten, viel extremer gewesen, als es heute ist. Wir haben eingangs über die Brandwarnmelder gesprochen, die viel Gefahr, sagen Feuerwehrleute, rausnehmen, weil man es eben rechtzeitig alles mitbekommt. Wir haben eine Flut von sinnvollen und überdenkungswürdigen Vorschriften zum Brandschutz in Wohngebäuden mit automatisch schließenden Türen und Flammenhemd und weiß nicht was alles. Ist es dann noch zeitgemäß, dieses Delikt so stark zu bestrafen? Oder umgekehrt, wenn wir immer wieder darüber reden, dass sich ja auch die Bewertung von Straftaten durch gesellschaftliche und technische Veränderungen verändern, ist die Brandstiftung da ein bisschen außen vor geblieben?
Ja, kann man natürlich rechtspolitisch drüber nachdenken. Gut, in neuen Gebäuden ist natürlich die Brandgefahr schon bauseitig verringert, Gottlob, durch alle möglichen Brandschutzvorschriften.
Verzicht auf Reetdächer.
Verwendung von brandhemmenden Materialien. Aber wir erleben es ja immer wieder, dass auch in solchen Gebäuden dann plötzlich ganze Fassaden sich entzünden, weil da irgendwie die Dämmungsmaterialien, die falschen waren, verwendet wurden und so weiter. Und wenn Sie in den Altbau marschieren und sich da die Holztreppen anschauen, dann sieht man ja auch, dass es
auch Angst und Bang.
Todesfallen sind, ja, wenn so eine Treppe da lichterloh brennt und keiner mehr runterkommt. Ja.
Zum Ende noch ein strafrechtlich eher kleiner, aber faktisch ziemlich interessanter Nachklapp, wie ich finde. Im Februar 2014, also 3 Jahre nach der Tat, wurde der Täter wegen falscher Verdächtigung zu einer weiteren Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt. In einem Brief an das Landgericht Mainz hatte er die Freiwillige Feuerwehr Dietz beschuldigt, den Tod der Frau verursacht zu haben. Sie sei zu spät eingetroffen und habe unsachgemäß gehandelt. Tatsächlich war die Frau aber schon tot, als die Feuerwehr eintraf. Was schließen wir daraus? Klar, der hat das alles geleugnet, ja auch im Prozess. Er wollte nichts damit zu tun haben,
ja.
Anderen die Schuld geben.
Ja, im Prozess hätte man das, wenn er es in der Hauptverhandlung so gesagt hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, diese Einlassung ist unglaubhaft und hätte da wahrscheinlich jetzt nicht eine Nachtragsanklage erhoben, weil kommt es ja dann so nun eigentlich auch wieder nicht drauf an. Wenn er das 3 Jahre später macht, zeigt es doch, dass er gut, immer noch mit derselben Motivation, sich selbst zu entlasten, aber dass er da doch, sagen wir mal, nach reiflicher Überlegung zu der Ansicht gekommen ist, jetzt versuche ich nochmal die da zu beschuldigen, vielleicht um dadurch zu erreichen, was weiß ich, dass sein Verfahren wieder aufgenommen wird oder dass nachträglich dann wieder Zweifel entstehen. Anders kann es ja nicht motiviert sein. Pure Rache ist es nicht, sondern er sucht halt irgendeinen anderen Schuldigen. Und da das Landgericht festgestellt hatte, dass er wusste, dass die Frau tot war, liegt es natürlich auf der Hand, dass dann die Anschuldigung, jemand anders habe den Tod nachher noch verursacht, vorsätzlich falsch war. Ja. Das ist ja Voraussetzung für die Strafbarkeit.
Aber gerade auf diesen Unterschied in der Hauptverhandlung und 3 Jahre später, da wollte ich nochmal drauf hinaus, denn gibt es in der Hauptverhandlung so etwas wie ein Privileg für den Angeklagten? Ich kann jeden beliebigen Unsinn erzählen und alle belasten, wenn ich einfach nur versuche, hier meine Position zu verbessern? Oder kann ich auch in der Hauptverhandlung als Angeklagter mich da strafbar machen an dem Punkt?
Das kann man. Im Prinzip darf man als Beschuldigter, als Angeklagter jeden beliebigen Unsinn erzählen, das ist schon klar. Aber man muss so gewisse Grenzen einhalten. Also natürlich darf man, nehmen wir mal an, Beispielsfall, 2 Personen sind in einem Raum und da in dem Raum liegt eine Leiche. Und dann werden die beiden Personen festgenommen. Und dann war es entweder der A oder der B und der A wird angeklagt und sagt, ich war es nicht. Ist ja gedanklich zwingend, dass er damit den B beschuldigt. Das wäre aber trotzdem natürlich eine zulässige Einlassung. Aber wenn er vollkommen sinnloserweise wahllose Beschuldigungen gegen Dritte ausübt, zum Beispiel sagt, ja, ich bin von der Polizei gefoltert worden, damit ich das Beweismittel rausrücke oder irgend sowas, ja, oder andere Straftaten erfindet, dann kann das auch zu einer Bestrafung von solchen Falschbeschuldigungen in der Hauptverhandlung führen. Genauso wie es auch die Möglichkeit gibt, dass sich Strafverteidiger der Strafvereitelung oder der versuchten Strafvereitelung schuldig machen, wenn sie solche Grenzen überschreiten.
Ja, aber nochmal bei den Angeklagten, ist da mein Eindruck richtig, dass das aber eigentlich pausenlos in Strafverfahren passiert, dass die Angeklagten wild andere beschuldigen, wilde Theorien verbreiten, aber eigentlich so gut wie nie da irgendwie was draus gemacht wird, weil man sagt, mag jetzt formal strafbar sein, aber gehört hier quasi zum Gefecht um das Urteil?
Gehört zum Gefecht um das Urteil und der Angeklagte ist ja nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Ist ja zu gar nichts verpflichtet. Also er muss ja nichts sagen. Und die Wahrheit sollte er sagen, muss er aber nicht. Das Gericht entscheidet, ob es die Wahrheit war oder nicht. Und solche Einlassungen dienen ja der eigenen Entlastung. Und das wird im weitesten Umfang akzeptiert, dass die eigene Entlastung dann eine Belastung Dritter zur Folge hat.
Das war der Fall des Doppelmordes von Dietz. Danke an Thomas Fischer und danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Falls Sie noch keinen Rauchwarnmelder haben, gehen Sie bitte zum nächsten Baumarkt. Ich empfehle ein geprüftes Modell mit Langzeitbatterie. Und wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter braucht keine Batterie, blinkt und hat also eine Nachricht.
Hallo Holger, hier ist Kai Sieverding. Ich rufe an, weil unsere neue Doku-Serie draußen ist. Da geht es zwar nicht um Mord, aber trotzdem um die Frage, wer ist kriminell und wer nicht. Der Podcast heißt Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell und erzählt die Geschichte von Walter Josef Fischer. Und das war Otz. Der hat von Mitte der 90er Jahre bis zu seinem Tod 2014 in Hamburg abertausende Graffitis gesprüht. Smileys, Schriftzeichen und bunte Wandgemälde. Und dafür kam er über 8 Jahre ins Gefängnis, wurde immer wieder verprügelt von Bahnwachen und in den Medien zerrissen, hat aber immer weitergemacht. Und dadurch wurde er zur Legende und später als großer Künstler gefeiert. Die Doku-Serie Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Wir wissen, wer war dieser Mensch und was trieb ihn an. Und hören kann man sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Danke für diesen Hinweis. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Klassiker des Strafrechts, den Badewannenfall. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.